Lilla.
Hallo Christoph.
Und willkommen zur siebten und auch letzten Episode zu unserer Serie zu Basel. Basel ist ja die Stadt, die bis 2037 ihren Ausstoß an Treibhausgasen auf netto null senken soll. Basel, das ist die Stadt mit der fortschrittlichsten Klimapolitik der Schweiz.
In den vergangenen Episoden haben wir gefragt, wo die Stadt Basel steht bei der Umsetzung der Ziele. Wir haben Projekte vorgestellt, die in diese Richtung zielen. Wir haben die Pensionskassen zum Beispiel als Beispiel für den Wandel analysiert. Und wir sind in die Quartiere gegangen und haben gefragt, wer eigentlich TreiberInnen sind und die Bremser vom Wandel.
Und in dieser Episode schauen wir uns nochmal genauer an, wo und wie in Basel ein kleines Stück Zukunft bereits gelebt und ausprobiert wird.
Genau, es geht um Bäume, um neue Lebensräume und es geht um ein Konzept, das nennt sich Tactical Urbanism.
Treibhaus, der Klimapodcast.
Mit Lilla Gurtner.
Und Christoph Keller.
Und heute auch mit Samuel. Hallo Samuel.
Hallo Lilla.
Ja, Lilla, du hast es schon gesagt, wir sprechen in dieser Episode über eine Form der Stadtgestaltung, die ein wenig nach aufmüpfig klingt, eben dieses Tactical Urbanism, ein wenig nach unkonventionell, nach informell und auch ein wenig nach gegen die Regeln. Ist das so korrekt?
Ja, ich würde sagen, schlussendlich nützen ja Klimapläne und Ziele nur, wenn sie dann auch zu Veränderungen führen. Also wenn jetzt was Neues ist, wo vorher was anders war. Und dabei ist ja jetzt noch nicht gesagt, wer denn jetzt da was Neues hinstellt, mit welchen Mitteln und aus welchen Gründen auch. Es gibt ja so die althergebrachte Stadtplanung. Also Menschen im Büro, die sich irgendwas ausdenken und dann Bewilligungen gibt es und Bauherrschaften suchen und dann wird das Budget überzogen etc. Aber es gibt noch andere Konzepte zur Gestaltung vom Raum, von dem Raum, der uns ja allen gehört. Und ein solches Konzept ist eben Tactical Urbanism.
Tactical Urbanism, so nennt sich das Konzept. Und mich interessiert natürlich vor allem, was heißt das jetzt ganz konkret? Was ist denn das Potenzial dieses Tactical Urbanism gerade gegenüber auch dem, was du gesagt hast, der traditionellen, konventionellen Stadtplanung?
Ja, genau. Um diese Frage zu beantworten, habe ich mit Sandra Ginond gezoomt. Sie forscht an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Wien am Institut für Stadt- und Regionalforschung und sie lehrt am Institut für Städtebau an der TU Wien, an der Technischen Universität Wien. Disclaimer, ich bin auch mit ihr in einem Forschungsprojekt. Und sie sagt, Sandra Ginon sagt, das Tactical Urbanism, das sind Veränderungen im öffentlichen Raum, die drei Eigenschaften haben. Erstens, die sind schnell gemacht, die sind aber auch nicht für die Ewigkeit gemacht. Zweitens, sie sind nicht 100% legal oder auch institutionalisiert. Also zum Beispiel in Singapur sind solche Sachen ganz verboten. Und die kommen auch nicht eben mit einer großen Baubewilligung und einem großen Projekt daher. Und die dritte Eigenschaft von diesen Veränderungen, die sind disruptiv, sagt man. Das heißt, das ist eine Störung vom Normalen. Also da werden irgendwie so Stolpersteine, metaphorisch gesagt, hingetan. Tactical Urbanism ist damit auch sehr politisch. Das geht nicht nur einfach darum, meine Straße ein bisschen hübscher zu machen. Und es stellt klassische, moderne, aber auch technokratische Raumplanung in Frage.
Und wenn ich dir zuhöre, Lila, dann habe ich dann doch das Gefühl, eben das ist alles im Wesentlichen immer so an der Grenze der Legalität, oder täusche ich mich da?
Ja, ursprünglich war das auf jeden Fall so. Da geht es eben darum, wir sprayen uns einen Fahrradweg auf die Straße, wir überkleben Tempolimit 50 mit Tempolimit 30, solche Geschichten.
Oder wir malen einen Fußgängerstreifen über eine Straße, dort, wo die Kinder zur Schule gehen müssten.
Genau, man nimmt also so ein bisschen den öffentlichen Raum in die eigene Hand. Sandra Ginond hat aber in unserem Gespräch deutlich gesagt,
it has been used by public authorities, it has been used by private planning bureau, urban landscape architects, so it has also fallen into the private sector. So you have the private sector, you have the public sectors, and you still have grassroots movement.
Also ein Konzept, das nicht nur Grassroots-Bewegungen irgendwie verwenden, nicht nur Leute, die irgendetwas spontan und eben an der Grenze der Legalität machen möchten, sondern auch Architektinnen, Planerinnen. Und was ist jetzt der Vorteil dieser Art von doch auch wieder Planung?
Genau, das kommt natürlich ein bisschen drauf an, wer denn da handelt und der Vorteil für wen, stellt sich die Frage. Also wenn das eben diese Grassroot-Bewegungen oder eben einfach lokale Akteure, Vereine, Quartiervereine etc. machen, Dann machen die das häufig, hat Sandra Ginnond gesagt, um Aufmerksamkeit auf Themen zu lenken. Zum Beispiel, wie wenig Grünflächen gibt es denn jetzt hier in der Stadt? Das sind Handlungen, die sind eben wirklich politisch gemeint. Das sind nicht nur, das ist nicht einfach nur schön machen. Wenn man sich aber anschaut, eben die öffentliche Hand, also StadtplanerInnen, die nutzen Technical Urbanism eigentlich auch, um schnell Interventionen zu testen. Also eben, das kostet nicht so viel, das geht schnell. So kann man zum Beispiel gucken, okay, wie wäre denn der Verkehr, wenn da eine ein Fahrradweg wäre? Würde das den Verkehr total kaputt machen oder ginge das? Das heißt, es ist auch ein Tool, das die öffentliche Hand nutzen kann, um schnell Sachen umzusetzen oder zu testen.
Und jetzt unter dem Strich, nützen solche Handlungen etwas, um einem Netto-Null-Ziel näher zu kommen? Das ist ja eigentlich das, was uns interessiert im Zusammenhang gerade mit Basel. Sind diese taktischen Eingriffe in den öffentlichen Raum tatsächlich ein Mittel, um in Richtung Netto-Null voranzukommen?
Sandra Ginnond hat dazu gesagt, wenn das eben genützt wird von der öffentlichen Hand, dann hat es schon das Potenzial, Menschen zusammenzubringen und auch Veränderungen akzeptabler zu machen. Das heißt, man kann mal ausprobieren, man muss sich als Nachbarschaft noch nicht direkt für auf ewig mit dieser Spielstraße anfreunden, sondern man kann es einfach mal ausprobieren. Das ebnet so ein bisschen den Weg für Veränderungen. Sandra Ginnond sagt dazu,
to bring people together, to have something more cohesive around a project and to also bring people to accept the changes and to look at the potential value in terms of, I mean, social and also cultural value that it could generate.
Die Stadt wird also zu einem Mitmachlabor, zu einem Art Provisorium, in dem Dinge ausprobiert werden. Und da stellt sich natürlich die Frage, wem das zugute kommen soll, dass solche Projekte und Initiativen nicht begleitet werden von einer Gentrifizierung zum Beispiel oder dass eben solche Projekte nur in privilegierten Quartieren durchgeführt werden, dass zum Beispiel Industriebrachen dann von kreativen Menschen entdeckt werden und dann wird eine Nachbarschaft attraktiv und die Mieten steigen. Kaffee wird teurer, also dass solche Interventionen eben in der Öffentlichkeit dann negative Konsequenzen haben.
Genau, das kann durchaus auch passieren. Der Schuss kann nach hinten losgehen. Das hat sie mir erzählt, das passiert vor allem, wenn dieser Tactical Urbanism betrieben wird von Investoren, von privaten Leuten. Außerdem haben wir in der Episode von den Superblocks gesehen, wenn diese Handlungen von der öffentlichen Hand kommen, dann entstehen auch Erwartungen von Menschen. Also man hat dann diese Straße und man erwartet, dass das auch nicht wieder verschwindet, dass die Zwischennutzung bleibt, weil wir haben es doch jetzt so schön gestaltet, wenn es funktioniert. Und das würde erfordern, dass die öffentliche Hand solche Experimente dann nicht einfach zack, Schirm zu und wieder abbaut. Sandra Ginnond sagt dazu.
And I think it's important that this value created that is not necessarily economic also kind of remains in the long run. Because what we observe in a lot of this experimentation around tactical urbanism is that then there is also another disruption. It's the change that comes after and the lack of continuity. And I think it's important that what has been the output and what has been generated continues. It needs another type of mindset also in terms of looking at the positive externalities that are created also by this intervention and just not the quick economic return or value.
Also das heißt, wir müssen, wenn wir über Tactical Urbanism reden, immer ganz genau hinschauen, wer da eigentlich handelt. Ob es Private sind, die einfach mal etwas versuchen, ob es die öffentliche Hand ist oder sogar private Institutionen, Banken, Investoren und so weiter. Und wir müssen uns aber auch fragen, dient das jetzt dem Gemeinwohl oder möglicherweise nur der Gewinnmaximierung, der Profitmaximierung einiger weniger?
Genau, nach meinem Gespräch mit Sandra Ginnond finde ich, ja, Tactical Urbanism funktioniert. Das wird benutzt von Investorinnen, um zum Beispiel ein Stück Land im Verkaufspreis hochzujazzen. Also man stellt da ein paar Pop-Up-Bars hin und ein paar Bänke. Und dann sehen die InvestorInnen, was denn dieses Gebiet für ein Potenzial hat. Und schon kommen irgendwie EntwicklerInnen und das Stück Land geht dann gut über den Tisch, oder? Aber das heißt, es funktioniert. Wenn man einen Stadtteil, der unattraktiv ist, so gentrifizieren kann, dann nützt es was, dann verändert es was. Und es funktioniert auch, wenn das von der Stadt oder von dir und mir umgesetzt wird, von einem Quartierverein und dann halt so eher weniger legal.
Also der Erfolg des Tactical Urbanism misst sich daran, dass es eine Wirkung hat und dass es Menschen anzieht. Sei das nun ein Fußgängerstreifen, der eben dazu führt, dass Menschen jetzt neu da drüber gehen, sei das ein Velofahrweg, der jetzt benutzt wird, wenn auch nur provisorisch von VelofahrerInnen, sei es, dass in einem Superblock jetzt eben Menschen plötzlich zusammenkommen, bis hin zu diesem Bild der Brache, wo jetzt plötzlich ein Bierstand steht und die Menschen denken, oh, cool, ich gehe dahin.
Genau.
Also bring together people.
Ich würde sagen, das ist das, was dann schlussendlich passiert. Mit welchem Ziel dieses Werkzeug dann eingesetzt wird, das steht dann wieder auf einer anderen Seite. Also eben wieder die Frage, von wem kommt es?
Ja, und wenn wir jetzt wieder zurück nach Basel gehen, Lila, wer zu der Stadt Basel ein wenig recherchiert, der oder die findet eine ganze Reihe von Projekten, die eben so in Richtung Tactical Urbanism gehen. Im Kleinen sind sie angelegt und auch ein bisschen unkonventionell. Der WWF zum Beispiel propagiert das eigenhändige Entsiegeln, also den Abbruch von Asphalt und Beton auf privaten Flächen. Das Kollektiv Plankton fördert den Anbau von Gemüse auf Brachflächen. Menschen stellen zum Beispiel Pflanzkübel aufs Trottoir und begrünen so Fassaden, umgehen so auch ein kompliziertes Bewilligungsverfahren für die Fassadenbegrünung. Und es gibt auch einen Verein, der sich für Stadtbegrünung allgemein einsetzt und einfach alles unterstützt, was irgendwie diese Richtung geht. Und dann nicht zu vergessen die unzähligen BienenzüchterInnen in der Stadt Basel.
Und dann gibt's auch noch groß angelegte Projekte vom Kanton, also der Regierung. Da denke ich natürlich vor allem an diese Superblock-Versuche.
Ja, und da haben wir ja schon aufgezeigt, dass hier eben tatsächlich mit dieser taktischen Intervention dieser beiden Superblock-Versuche Erwartungen generiert wurden bei den AnwohnerInnen. Eine Petition ist jetzt lanciert, die eben möchte, dass diese Versuche zumindest verlängert werden, bevor man sie evaluiert. Und da gibt es eben doch auch einige Spannungen jetzt in der Nachbarschaft. Ich war nach der letzten Episode, die wir aufgenommen haben, an zwei Veranstaltungen, wo eben diese Superblocks diskutiert wurden. Und bei beiden Veranstaltungen war doch spürbar, dass die Menschen verunsichert sind und nicht genau wissen, was jetzt eigentlich mit welchem Ziel hier umgesetzt wird. Was sollen wir jetzt tun? Also wir sollen jetzt alle auf die Straße und sollen jetzt uns da begegnen und irgendwie diesen Superblock leben, aber der wird dann wieder abgerissen. Die Menschen wissen dann nicht, ist es jetzt der Stadt ernst, ist das die Stadt der Zukunft oder in welche Richtung geht das? Jedenfalls an beiden Veranstaltungen, wo ich war, war der Unmut doch groß bei vielen, die da waren und viele hatten das Gefühl, uns wird etwas genommen, sprich Parkplätze, ohne dass uns wirklich auf längere Sicht hinaus auch wirklich etwas gesichert gegeben wird.
Das heißt, es braucht eigentlich mehr Kommunikation. Teres Wendli, die Leiterin vom Stadtteilsekretariat Kleinbasel, die hat es ja in einer der Episoden gesagt, Zuhören und Dialog, das sind die Kernpunkte, damit diese Versuche eben gelingen.
Ja genau, und das können wir, glaube ich, heute sagen. Daran hapert es ein wenig in Basel, denn man kann nicht, um bei diesem Beispiel der Superblocks zu bleiben, einen Superblock-Versuch auf die Beine stellen und dann einfach erwarten, dass die Menschen jetzt plötzlich auf die Straße gehen, nachdem sie ein halbes Leben lang diesen Straßenraum nicht genutzt haben. Und dann einfach zuschauen, ja, wie funktionieren jetzt diese Labormenschen da in diesem Laborversuch und dann gewissermaßen mit der Lupe hinschauen und sagen,
Jetzt begegnet euch doch mal.
Und sich danach darüber zu empören, dass sie sich eben nicht begegnen. Also es braucht da mehr als ein paar Flugblätter und ein paar Informationsveranstaltungen. Ich glaube, es bräuchte tatsächlich eine Anleitung, um den Menschen auch zu zeigen, wie dieser öffentliche Raum genutzt werden kann. Und da muss man, glaube ich, die Menschen schon auch ein bisschen bei der Hand nehmen und ihnen die Vorteile des öffentlichen Raums auch zeigen und denen, denen die Parkplätze weggenommen wurden, auch zeigen, was sie für einen Vorteil davon haben, dass sie diesen öffentlichen Raum jetzt nutzen können.
Aber schauen wir uns doch jetzt zwei Projekte an, die Ideen geben, wie man es denn auch anders machen könnte. Dazu holen wir jetzt wieder Samuel ans Mikrofon. Hallo Samuel.
Hallo Lila.
Samuel, du warst in der Stadt unterwegs, in Basel, und hast dir zwei Projekte angeschaut.
Genau. Wie Christoph schon gesagt hat, es gibt Dutzende solcher Projekte in der Stadt. Da war es nicht ganz einfach, sich zu entscheiden, welche davon ich mir anschauen sollte. Ich habe mir dann aber zuerst mal das Projekt Mein Baum, Dein Baum angeschaut.
Mein Baum, Dein Baum, alles in einem Wort zusammengeschrieben, das tönt ja mal schon mal spannend.
Ja, der Verein hat sich zum Ziel gesetzt, so viele Vorgärten in Basel wie möglich mit Bäumen zu bepflanzen. Also überall dort, wo jetzt irgendwelche Kieselabstellplätze oder Thuja-Hecken, ihr kennt das Bild ja bestens, dort, wo es also solche in dem Sinn nicht genutzten Flächen hat, dass dort in Zukunft eben Bäume stehen, dass also die Stadt grüner wird, auch besser beschattet natürlich durch die Bäume und damit dann auch besser vorbereitet auf die kommenden Hitzesommer, die in Zukunft, wie wir alle wissen, nur noch zunehmen werden.
Ja, und du hast Emma Thomas getroffen. Emma Thomas ist eine der Gründerinnen von Mein Baum, Dein Baum. Sie ist in den USA aufgewachsen, hat an der Harvard Graduate School of Design Landschaftsarchitektur studiert und arbeitet heute in Basel als Landschaftsarchitektin und Stadtplanerin.
Ja, ich habe Emma Thomas eigentlich im Wettsteinquartier getroffen, wo der Verein mehrere Bäume in privaten Vorgärten gepflanzt hat. Wir mussten uns dann aber für die Aufnahme an einen ruhigeren Ort zurückziehen. Und als wir dann einen ruhigeren Ort gefunden haben, hat mich Emma Thomas auf eine kleine Gedankenreise ins Gundeldingerfeld mitgenommen. Denn dort liegt quasi der Ursprung des Projekts, also auf dem Areal, über das wir auch schon berichtet hatten. Emma Thomas hat mir dann als erstes erzählt, was für Bäume sie und ihre Kolleginnen beim Gundeldingerfeld gepflanzt haben.
Und wir haben hier ein Corylis colorana gepflanzt, ein Malus everesti, es ist ein Wildapfelbaum und dann auch ein Colruteria paniculata. Und die sind alle, die stehen jetzt, also was ist das, 3 Jahre hier und es ist unglaublich, also wie die gewächst haben. Also die sind wirklich sehr groß, also relativ groß jetzt und die schaffen unser Ziel. Und unser Ziel ist, dass wir geben nicht nur Schatten in den privaten Raum, aber auch Schatten auf dem Trottoir. Und man sieht das jetzt mit diesen 3 Bäumen. Es ist unglaublich. Jetzt haben wir auf dem was ist das? Dornacher Straße. Schatten auf dem Trottoir mit diesen 3 Bäumen im Vorgarten von Gundeldingerfeld. Und wir haben, also das war unser zweiter, wie gesagt haben, das war unser zweiter, dritter und vierter Baum, ganz am Anfang. Wir haben es geschafft, mit Zukunftsbäumen zu pflanzen und Schatten zu kriegen auf dem Trottoir.
Ja. Wie sah das vorher aus? Ja? Also bevor ihr hier Bäume gepflanzt habt, da war gar nichts?
Gar nichts, ja, gar nichts. Also natürlich, da gibt's ganz viel, also Donaukestraße ist ein gutes Beispiel für Vorgartenbäume. Das gibt's ganz viel große Bäume auf dieser Straße. Aber auf dem Grundstück von Gundeldingerfeld, da war also gar keine in diesem Vorgartenbereich. Aber, also die Vorgarten hier, es ist ein bisschen speziell, weil es hat ein Wand, also zwischen dem Trottoir und dem Grundstück. Und der Wand ist relativ hoch, aber wir haben hochstammige Bäume gepflanzt und dann die Baumkrone hängt also darüber.
Wie viele Bäume habt ihr bisher gepflanzt in der Stadt Basel?
Wir haben ungefähr 200 Bäume gepflanzt in unseren ersten 3 Jahre. Wir bekommen immer, es funktioniert, also wenn wir haben den Verein gegründet, wir haben uns immer überlegt, okay, wir müssen an den Eigentümer Brief schreiben und fragen, hey, willst du einen Baum? Aber es ist eigentlich, also umgekehrt, also die Leute schreiben an uns. Wir haben also ganz am Anfang, wie gesagt haben, ganz, ganz gute Presse. Die Leute, die schreiben an uns und wir bekommen also E-Mails, die sagen, ich will einen Baum. Und treffen wir uns im Vorgarten und schauen wir die Möglichkeit oder die Wünsche von dem Eigentümer zusammen an. Und dann wir gehen zurück ins Büro und Amanda und ich, wir sind beide Landschaftsarchitekten. Wir schauen alle Möglichkeiten und was gibt's für, also ist es schon ein schattiger Vorgang, gibt's viel Sonne, was können wir hier am besten pflanzen? Etwas Kleines, etwas Großes, etwas Mittleres, gibt's einen Wunsch für Herbstfarbe oder Blumen? Und dann schicken wir an den Eigentümer drei Vorschläge mit einer Visualisierung und dann ein Info, also von dieser Baumarte. Und dann am Ende die Eigentümer kann selber entscheiden, also von diesen drei Vorschlägen. Ja, und dann im Herbst oder im Frühling pflanzen wir alle unsere Bäume von dieser von alle diese Vorgartentermine.
200 Bäume in der Stadt Basel, die ihr bisher gepflanzt habt. Wie groß ist das Potenzial? Ja? Also wie viel mehr Bäume könnten in Basel in den Vorgärten hier gepflanzt werden?
Wir haben die Fläche von Vorgarten gezeichnet und kalkuliert. Und gibt es eine unglaublich große Fläche von Vorgarten Basel. 115 Hektar Fläche von Vorgarten in Basel. Das ist gleich wie 13 Kahnenfeldpark zusammen. Das ist 11 oder 13 Kahnenfeldpark.
Also das heißt, es gibt so viel Fläche alleine in den Vorgarten.
Nur im Vorgarten.
Wie 13 Mal den ganzen Kahnenfeldpark. Ja. Okay, die eigentlich bepflanzt werden könnten mit Bäumen.
Mit Bäumen. Aber wir haben ein bisschen Mathe gemacht, also wir haben also viel von dieser Fläche weggenommen, wir haben Bruderholz weggenommen, weil es ist schon sehr grün. Wir haben noch halbe von dieser Fläche weggenommen, wegen Risalite, Velostellplatz, also Eingang, etc., etc. Und dann haben wir noch halbe weggenommen, wegen die Leute sind skeptisch von Bäumen oder die haben schon einen Baum. Und dann am Ende, wir haben 23 Hektar Vorgartenfläche. Und dann, wenn man sagt, hey, ich pflanze einen Baum pro 25 Quadratmeter, dann wir haben am Ende 9000 Bäume, das wir können in Basel pflanzen.
Also noch ein ziemliches Potenzial.
Ja, es ist ein ganz großes Potenzial. Und wir haben diese Kalkulation für 2 Jahre gemacht, weil wir waren auch nicht sicher, also was ist die Potenzial von Vorgarten in Basel? Und wir waren auch ein bisschen erstaunt mit 9000 Bäumen. Es ist unglaublich, es ist ganz viel. Und es ist auch toll, weil die private Leute kann einen großen Beitrag für den Stadtklima und für den Stadt machen. Die geben einfach ein kleines Platz im Vorgarten, weil wenn man pflanzt einen Baum, es nimmt an den Grundstück nur, was ist das, 50 Zentimeter. Man kann unter dem Baum Velos parkieren, man kann unter dem Baum einen Tisch setzen. Es nimmt auf dem Grundstück nicht so viel Platz, oder? Aber es ist am Ende ein unglaublich großes Beitrag, also für den Stadt und für den Klima. Weil, also es ist ganz klar, dass Bäume sind die einfachste Lösung für die Klimakrise. Die sind nicht teuer. Die sind ganz schnell zum Pflanzen. Und wenn die überleben nicht, man kann es einfach wegnehmen und dann man kann es als Fertilizer benutzen. Oder ich weiß, es geht nicht im Abfall. Wenn ein Baum überlebt sie nicht, dann ja, es ist kein Problem. Man kann ein neues pflanzen.
Ja, das war Emma Thomas, Landschaftsarchitektin und Mitbegründerin von Mein Baum, Dein Baum. Mindestens 9000 zusätzliche Bäume könnten also in dieser Stadt gepflanzt werden, wenn HauseigentümerInnen ihre Vorgärten zur Verfügung stellen würden. Das ist schon krass. Warum wird denn das nicht gemacht, Samuel?
Ja, Emma Thomas hat mir erzählt, dass sie zwar von der Stadtgärtnerei zum Beispiel viel Unterstützung erhalten, es aber doch nach wie vor relativ viel Bedenken gegenüber Bäumen in den Vorgärten gibt. Also ich war selbst erstaunt. Sie hat mir erzählt, dass besonders Hausabwärtinnen oftmals fürchten, dass die Bäume irgendwie das Gebäude zerstören könnten, also dass es da Schäden geben könnte durch die Bäume, dass das auch viel Aufwand bedeuten könnte und so weiter. Und es fehle oft auch einfach das Interesse und die Unterstützung von den Hauseigentümerinnen selbst, um eben so eine Parzelle, eine kleine Parzelle, also den Vorgarten für so einen Baum zur Verfügung zu stellen. Emma Thomas hat mir auch erzählt, dass sie zum Teil auch eigene Vorschläge ausarbeiten, also wo in der Stadt noch Bäume gepflanzt werden könnten. Zum Beispiel haben sie ein Projekt konzipiert für einen kleinen, dichten Mikrowald in der Nähe des Bahnhofs an einem sehr lauten Ort mit sehr viel Verkehr und sehr wenig Grün auch dort. Also die Bedingungen, wie mir Emma Thomas erzählt hat, die Bedingungen wären dort ideal gewesen eigentlich, um eben den Standort zu begrünen, ihn attraktiver zu machen. Aber der Eigentümer dieses Grundstücks, in diesem Fall war es die UBS, hatte am Ende einfach kein Interesse daran. Das wäre zu teuer gewesen, meinten sie, obschon die rund 50.000 Franken, die ein solcher Mikrowald etwa gekostet hätte, im Verhältnis zum Gewinn der Bank doch eher lächerlich scheinen.
Jetzt ist das, was Mein Baum, Dein Baum in Basel macht, ist das ein Konzept, das auch in anderen Städten umgesetzt wird?
Leider noch viel zu wenig. Deshalb planen Emma und ihre Kolleginnen derzeit eine Art Franchising-System mit ihrem Verein. Also das gleiche Konzept soll es auch bald mal in vielen anderen Städten geben. Mit Bern sind sie bereits im Gespräch und Emma Thomas und ihre Kollegin hoffen, dass andere Städte dann ebenfalls auf den Zug aufspringen.
Aber bringt das wirklich was, einzelne Bäume zu pflanzen? Also müssten nicht vielmehr einfach ganze Straßen entsiegelt werden und neue Gärten und Parks gebaut werden, damit man wirklich einen Beitrag gegen die Hitze haben kann?
Das habe ich Emma natürlich auch gefragt. Aber ihre Vision ist eine Art Vorgartenpark über die ganze Stadt hinweg. Also sie plädiert dafür, dass wirklich auch Large Scale über die ganze Stadt hinweg anzuschauen. Denn wenn es ein Netzwerk von Bäumen gibt, das sich über die ganze Stadt hinweg zieht, dann wäre das auch für Vögel, für Insekten, wäre das sehr wertvoll. Denn darüber ergäbe sich eine Art Baumnetzwerk mit neuen Habitaten und eine ganze Reihe von miteinander verbundenen kleinen Biodiversitätsinseln. Und das scheint mir doch sehr attraktiv und sehr wahrscheinlich eben, wenn man das ein bisschen größer denkt, doch auch sehr wirkungsvoll über die ganze Stadt hinweg.
Trifft sich ja auch sehr gut mit dem Stadtklimakonzept der Stadt Basel. Das trifft sich auch mit dem neuen Freiraumkonzept, das eben Straßen vermehrt in Freiräume transformieren will. Aber jetzt eine Frage noch, Samuel. Emma Thomas spricht von Zukunftsbäumen. Was sind Zukunftsbäume?
Ja, Zukunftsbäume sind eigentlich diejenigen, die mit der zunehmenden Hitze im Sommer und den längeren Dürreperioden zurechtkommen. Mein Baum, Dein Baum betreibt viel Aufwand, dass die Bäume auch wirklich angepasst sind, eben ans jetzige und vor allem auch ans zukünftige Klima und dass die Bäume eben langfristig überleben und so langfristig eine Wirkung entfalten.
Apropos Zukunft. Du, Samuel, hast ja nicht nur mit Mein Baum, Dein Baum gesprochen, sondern dir auch noch ein anderes Projekt angeschaut. Die Genossenschaft Lena im Iselin-Quartier, die auf dem Westfeld-Areal gebaut wurde. Warum denn jetzt genau die?
Es ist relativ einfach, weil ich einfach in der Nähe wohne und öfters mal beim Westfeld-Areal vorbeikomme. Und ich fand schlicht interessant, was dort in den letzten Jahren entstanden ist. Nämlich eine Art neues Zentrum für das gesamte Quartier. Also dort sind 530 neue Genossenschaftswohnungen in den letzten paar Jahren entstanden. Das ist ein 35.000 Quadratmeter großes autofreies Areal. Dort gibt es etwa 1.300 Velostellplätze, Ladestationen für E-Bikes. Und der Strom für die Versorgung der Bewohnerin kommt mehrheitlich von Photovoltaik auf dem Areal selbst. Und für die Wärmeversorgung gibt es Grundwasserwärmepumpen und dann ist das Areal auch noch an die Fernwärme ergänzt. Also alles ist darauf ausgelegt, dass das Areal wirklich mit erneuerbaren Energien betrieben werden kann.
Genau, das ist das Areal rund um das alte Felix-Platter-Spital. Ein ziemlich charakteristischer Bau aus den 70er Jahren, der für viele ArchitektInnen eine Ikone der Nachkriegszeitsarchitektur ist.
Ja, und das Verrückte ist, dieser Bau sollte ursprünglich abgerissen werden. Aber stattdessen setzen sich einige ideenreiche Stadtplanerinnen dafür ein, dass das alte Spital einfach umgebaut und umgenutzt wird. Jetzt gibt es dort etwa 130 Wohnungen über 9 Stockwerke. Und damit blieb auch ein zentraler Orientierungspunkt des Quartiers und ein Stück Basler Geschichte am Ende auch erhalten. Heute gibt es auf dem Areal einen großen Gemeinschaftsgarten, mehrere Cafés, Gewerberäume und Büros und natürlich auch einen Spielplatz für die Kleinen.
Und dort steht auch ein besonderes Haus. Dieses Haus wird betrieben und bewohnt von der Genossenschaft Lena. Lena, das steht für lebenswerte Nachbarschaft. Und dieses Haus hat eben seinen Standort auch auf dem Westfeld.
Genau, es sind eigentlich 2 Bauten mit 77 Wohnungen für etwa 170 Menschen. Und ich habe mir das zeigen lassen von Annette Graupe. Sie war bei der Planung von Lena ganz von Anfang an mit dabei und lebt nun selbst in einer Zweizimmerwohnung in Lena. Wir haben den Rundgang auf dem Vorplatz, dem sogenannten Forum, begonnen.
Hier in der Mitte ist unser Herz, quasi unser Zentrum. Das ist die Kante Lena, groß angeschrieben. Und das ist eben auch eine quasi solidarische Restaurant. Es ist öffentlich. Und auch die Tageskinder, also die Tagesbetreuung Basel-Stadt hat hier eben auch Räume bei uns in Lena. Und die Kinder, die kommen ja zum Mittagessen. Aber man kann, also jede Person, jeder Mann, jeder Mensch, jede Frau kann hier kommen. Und es gibt hier vegane und vegetarische tolle Gerichte. Und das ist so unser Perimeter. Wir durften den hier auch bepflanzen mit Töpfen, weil unten drunter ist eben die Tiefgarage. Das hat jetzt unsere Möglichkeiten für noch weitere Bepflanzung beschränkt. Aber wir sehen jetzt hier eben, es ist auch viel offene Fläche mit Bäumen, mit Unterbepflanzung, also so dass eben auch das Regenwasser versickern kann. Und das eben auf dem gesamten Areal. Das ist die Idee, dass wir hier ökologisch wohnen, dass wir hier auch gar kein Auto brauchen, dass wir eine gute Nahversorgung haben und dass wir eigentlich eben alles vor Ort haben. Wie zum Beispiel eben der Bioflix ist jetzt hier neu gekommen. Also wir können da Tag und Nacht zum Beispiel einkaufen gehen.
Was ist der Bioflix?
Der Bioflix ist ein Selbstbedienungsladen, der 24 Stunden die ganze Woche offen hat. Und man kommt da mit einem QR-Code rein.
Und das sind biologisch produzierte Produkte, die dort angeboten werden?
Ganz genau. Da kann man alles finden. Wirklich, das ist ein sehr gutes Sortiment. Aber wir haben eben auch noch unser Lebensmitteldepot und das zeige ich dir jetzt mal gleich. Ist eben innen drin bei uns und wir sind eben noch angeschlossen an eine solidarische Landwirtschaft und der Betrieb ist in Möhlin. Und von denen beziehen wir regelmäßig einmal in der Woche Gemüse. Wir kriegen das geliefert, bekommen das, es wird hier im Lebensmitteldepot aufbewahrt, in Kühlschränken. Und wir können uns dann da bedienen. Also jeden Dienstag kommt dann die Lieferung mit dem Gemüse. Und hier in diesen 4 großen Kühlschränken wird das dann aufbewahrt, in diesen grünen Kisten. Hier oben auf der Tafel steht dann, wie viel jede Person, jeder Haushalt zugute hat, zum Beispiel Kartoffeln 500 Gramm und Lauch ein Stück und so weiter. Und dann gibt es auch noch Menschen, die zum Beispiel ihre eigenen Produkte aus dem Garten oder die sich zum Beispiel, denen wichtig ist oder die einen Zugang haben zu Haferflocken zum Beispiel, die bieten zum Beispiel Haferflocken an. Oder Quittensaft aus dem Garten gibt's hier auch. Oder Olivenöl, wenn jemand jemanden kennt. Oder Honig manchmal und so weiter und so weiter. Also man kann ja eben auch so eigene Produkte oder indirekt eigene Produkte eben auch noch anbieten für die Lena-Bewohner.
Ich fand beim Rundgang ziemlich eindrücklich, wie viel geteilter und teils auch öffentlicher Raum das Haus bietet. Also nicht nur die öffentliche Kantine, die Cantilena im EG, sondern für die Bewohner gibt es auch eine Reihe anderer geteilten Räume, zum Beispiel das Nähatelier, ein stiller Raum für Yoga, eine Bibliothek und ein sehr schön gestalteter Baderaum mit zwei Badewannen. Die Idee dahinter, anstatt dass jede Wohnung eine eigene Badewanne hat, was sehr viel Platz braucht, teilt man diese einfach.
Und wie sind die Bewohnerinnen und Bewohner in Lena organisiert? Wer entscheidet was, wann und wie?
Also die Genossenschaft ist weitgehend selbst organisiert. Die Bewohnerinnen können mitbestimmen. Es gibt eine Geschäftsstelle, einen Koordinationskreis mit einem Vorstand. Und es gibt aber auch mehrere Betriebsgruppen für verschiedene Bereiche im Haus, wie zum Beispiel die Versorgung mit biologischen Lebensmitteln oder für die gemeinsam genutzten Räume wie den Dachgarten oder die Bibliothek. Und dann gibt es auch noch eine Gruppe für die Kommunikation. Also falls es im Haus zu Spannungen kommt, dann gibt es dort Menschen, die sich eben darum kümmern und Lösungen suchen.
Und wie werden denn in diesen Betriebsgruppen Entscheide gefällt?
Das geschieht soziokratisch. Das heißt, jede Person wird gefragt, soll sich mit einbringen. Alle entscheiden gemeinsam. Das bedeutet, am Ende müssen eigentlich alle mit einem Entscheid einverstanden sein. Also nicht einfach die Mehrheit entscheidet, sondern man sucht so lange Lösungen, bis es dann keinen erheblichen Einwand mehr gibt.
Und diese ganze Arbeit, das Kommunizieren untereinander, das Einrichten von Nähateliers und Bibliothek, die Versorgung mit biologischen Lebensmitteln, das alles funktioniert auf der Basis von freiwilligen Arbeit. Das heißt, ist das tatsächlich freiwillig?
Ja, zu einem sehr großen Teil schon. Also alle Genossenschafterinnen leisten 46 Lena-Stunden pro Jahr. Das heißt, wer dort lebt, der verpflichtet sich auch dazu, eben einen gewissen Anteil Stunden in das Projekt zu investieren. Das ist so im Vertrag vorgesehen. Doch wie mir Annette erzählt hat, leisten eigentlich die meisten ganz viel mehr Stunden für Lena. Schlicht einfach, weil sie Freude daran hätten und es gut tue, wirksam zu sein und im Sinne des Gemeinwohls einen Beitrag zu leisten.
Samuel, wenn ich dich richtig verstanden habe, dann ist ja eine weitere ganz wichtige Charakteristik von Lena, dass der private Flächenverbrauch zum Wohnen stark reduziert wird. Also eben Badewannen werden geteilt, oder?
Genau, das ist eine der zentralen Ideen des Projekts. So wenig private Flächen wie nötig, dafür umso mehr gemeinschaftlich genutzter Raum. Bei Lena steht jeder Person 33 Quadratmeter Fläche zur Verfügung. Das ist doch einiges weniger als der Schweizer Durchschnitt, der bei 46 Quadratmeter pro Person liegt. Annette zum Beispiel, sie lebt in einer kleinen Zweizimmerwohnung von 33 Quadratmetern. Die Wohnung ist sehr hell, große Fensterfront, sehr modern, mit viel Sichtbeton, mit einem großzügigen Wohn- und Essraum, mit einer kleinen Kochnische und ein kleines Schlafzimmer. Also es ist schon reduziert, sehr ansprechend, aber reduziert. Ich wollte von Annette wissen, wie das für sie war, als sie vor 3 Jahren hier hingezogen ist.
Ja, in meiner Situation, ich habe vorher schon klein gewohnt, also ich habe schon mal geübt sozusagen, aber ich musste dann tatsächlich Bücher noch weggeben. Und das Gute war, dass wir das alle mussten, die hier neu eingezogen sind. Und wir konnten die Bücher dann in die Bibliothek bringen. Und die Betriebsgruppe Bibliothek, da gibt es auch 2 oder 3 Bibliothekare, Ausgebildete, die haben die in der Bibliothek integriert. Das heißt, ich finde meine Bücher jetzt da auch wieder. Also nicht alle, aber ich habe schon einige da wieder getroffen. Und ansonsten, nein, man muss sich wirklich sehr gut überlegen, was man braucht und nicht braucht, weil das wird schnell, also Schränke, ein Schrank zum Beispiel, der macht's schnell eng. Also man muss ein bisschen überlegen dabei, was man sich hier zutut. Und dadurch, dass es ja so viel gibt, so viel andere Räume, eben ich kann auch ausweichen, wenn ich, ich brauche zum Beispiel kein Bügelbrett und auch kein Bügeleisen mehr. Darauf kann ich gut verzichten, weil ich habe das ja alles im Nähatelier oder auch all meine Nähsachen. Ich habe zwar noch einen Nähkasten, so aus Erinnerung von meiner Mutter, aber brauchen tue ich den eigentlich nicht.
Ja. Also ganz viele Dinge des Alltags, die hier auch geteilt werden dann unter den Bewohnenden, oder?
Ja, oder wenn es zum Beispiel einen Raclette-Ofen, den haben wir in der Gemeinschaftsküche, den können wir dann ausleihen, wenn wir den zum Beispiel brauchen. Oder Fondue-Rochos oder sowas. Oder Eismaschinen oder Küchenmaschinen. Also wir haben ja wirklich jede Menge. Und wenn das nicht, wenn da nichts vorhanden ist, dann können wir immer noch unseren Chat, können wir immer noch in unserem Chat schreiben, hey, ich suche einen Pizzaofen oder ich suche irgendwie eine große Pfanne oder ich suche einen großen Topf oder ich suche eine Kaffeemaschine oder eine große Thermoskanne, kann mir jemand ausleihen. Ja, und dieser Chat, der wird wirklich für alles genutzt, auch um Autos auszuleihen oder wenn die Gästezimmer belegt sind, fragt man tatsächlich sogar, und das finde ich wirklich bemerkenswert, ist jemand gerade in den Ferien, dürfen wir eure Wohnung benutzen? Und das funktioniert gut. Also hier ist ganz viel Vertrauen da. Also ich glaube, das zeigt auch ein bisschen, um was es hier eigentlich geht in Lena.
Und das heißt, es geht darum, eben sich viel Raum zu teilen mit anderen Menschen. Muss ich mir das denn jetzt so vorstellen, dass sich die Menschen, die da jetzt wohnen, die haben sich alle schon gekannt, die wussten also, auf was sie sich da einlassen, wenn sie dahin ziehen?
Das wollte ich von Annette auch wissen, vor allem auch, ob das mit dem Miteinander, das anscheinend doch sehr ausgeprägt und sehr wichtig ist, ob das alles schon so geplant war oder ob sich vieles dann auch einfach im Machen ergeben hat und organisch gewachsen ist.
Ja, wir haben uns nie als Gemeinschaft betrachtet und hatten auch nie den Anspruch, eine eigentliche Gemeinschaft zu sein, wie es viele andere, zum Beispiel Bildungsorte sind, die oder andere Häuser oder kleinere Häuser oder die sich zusammentun und wirklich gemeinschaftlich wohnen möchten. Das war nie unser Anspruch. Und umso überraschender war es, als wir hier eingezogen sind und so viele offene, freundliche, zugewandte Menschen getroffen haben, die alle ungefähr im Grunde das Gleiche wollten. Nämlich auf kleinem Fuß leben und das Leben genießen und auf nichts verzichten müssen. Weil das ist ja auch ein bisschen immer so eine Frage des Narrativs. Also eben, auf was verzichte ich denn? Also ich bin froh, dass ich kein eigenes Auto habe. Für mich wäre es, ich verzichte da überhaupt auf gar nichts, dass ich kein Auto habe, sondern für mich ist das ein Gewinn, dass ich hier so viele Mobility-Autos habe und auch im Prinzip nur einmal im Jahr das Auto brauche. Und mit dem Velo überall hinkomme, kaum einkaufen muss und trotzdem gut versorgt bin. Ja, also mir geht es besser als je zuvor. Und deshalb würde ich auch sagen, das ist die Zukunft. Das ist wirklich, wir leben schon in der Zukunft. Wir wohnen schon in der Zukunft.
Zum Schluss unseres Gesprächs kommen wir dann noch auf die Diversität im Haus zu sprechen. Weil ich habe mich natürlich dann schon auch gefragt, ob das wirklich ein Wohnmodell ist, das allen offen steht oder doch auch eher eine Option für Privilegierte.
Also vielleicht altersmäßig ist das so der Basler Schnitt, den wir hier haben. Und was Nationalitäten betrifft, ist es sicherlich so, dass Schweizerinnen und Schweizer und Deutsche und Weißhäutige dominieren. Aber das ist nicht unsere Absicht gewesen. Und wir haben nicht so viel Einfluss darauf. Wir haben einen Solidaritätsfonds. Das heißt, also wenn Menschen in Ausbildung oder mit vielen Kindern hier leben möchten, dann ist das möglich. Dann gibt es Unterstützungsmöglichkeiten, auch was den Genossenschaftsanteil betrifft. Da kann Lena unterstützen und helfen, beziehungsweise wir alle tun das. Das ist auch Teil von unserer Miete, dass wir so einen Solidaritätszuschlag mitfinanzieren, der Teil von unserer Miete ist.
Das war jetzt Annette Kraupe. Sie ist Mitinitiatorin des Hauses Lena auf dem Westfeldareal in Basel. Und Samuel, du hast mit ihr gesprochen. Ganz herzlichen Dank.
Danke euch.
Ja, ich glaube, wir sind uns einig, dass es solche zukunftsweisenden Projekte braucht, wie eben Mein Baum, Dein Baum oder eben auch dieses Projekt Lena. Also Projekte, die eben eine Verantwortung der Besitzenden für das Allgemeinwohl betonen und fördern oder die eben auch aufzeigen, wie das gemeinschaftliche, das gerechte, einvernehmliche Zusammenleben funktionieren könnte. Aber die Frage stellt sich ja immer auch, was bringt das dem Klima?
Ich denke, diese Projekte, die nehmen ja ein Stück die Zukunft vorweg. Und den Wert oder den Beitrag von diesen Projekten, den sehe ich eigentlich in zwei Punkten. Einerseits ganz konkret, die tun was, zum Beispiel gegen die Hitze. Wenn da ein Baum steht, dann ist es da kühler, Punkt. Gleichzeitig kann diesen Effekt vom eigenen Tun zu sehen, das kann auch sehr motivierend sein, gerade wenn man sich vielleicht hilflos oder überfordert fühlt oder nicht weiß, oh, was kann ich denn noch tun, außer irgendwie grün einkaufen. Für manche ist es schön, zusammen mit anderen an Lösungen zu arbeiten. Das wiederum ist dann auch ja ein Ort, wo sich Menschen über einzelne Projekte hinaus politisch engagieren. Das wäre der eine Effekt, den ich sehe in diesen Projekten. Der andere ist so ein bisschen diffuser. Ich würde sagen, die helfen der Vorstellung auf den Sprung. Es ist ja immer schwer, sich vorzustellen, wie genau das es denn wäre, wenn es anders wäre. Es ist irgendwie einfacher, sich etwas nicht vorzustellen, also nicht fliegen, das kann ich mir irgendwie vorstellen, weil da sehe ich ein Flugzeug und dann ist es halt nicht. Aber wie sieht denn dann mein Urlaub aus? Das ist ja viel, viel schwieriger. Und ich denke, hier sind diese Projekte sehr, sehr spannend, weil sie wie kleine Utopien liefern. Also die helfen, um sich die Welt wirklich anders vorzustellen.
Und ich glaube, das ist ganz zentral. Du sagst es, dass das erlebt werden kann und dass eben auch gesehen wird, dass Menschen deshalb nicht unglücklicher werden, sondern dass das Glückspotenzial im Leben möglicherweise eben größer wird, weil auf bestimmte Dinge zwar in Anführungszeichen verzichtet werden muss, aber dass die Person, die es eben betrifft, auch dazugewinnt. Und um diesen Zugewinn geht es uns ja eigentlich auch.
Um das gute Leben innerhalb von planetaren Grenzen.
Um das gute Leben innerhalb der planetaren Grenzen.
Genau, wir feiern den Abschluss von unserer kleinen Basel-Serie mit einem Apéro. Mit allen, die zur Serie beigetragen haben und auch euch. Mit euch, lieben Hörerinnen und Hörern. Und zwar am 18. Juni auf der Terrasse im dritten Obergeschoss des Werkraum Warteck in Basel. Wenn ihr kommen wollt, freuen wir uns sehr. Bitte meldet euch doch an unter mail@treibhauspodcast.ch. Vielen Dank, wir freuen uns.
Und damit sind wir eben schon am Ende mit dieser kleinen Basler Serie. Es hat uns, glaube ich, große Freude gemacht, mal genauer hinzuschauen, wie eine Stadt Basel sich entwickeln könnte, was das an Modellcharakter haben könnte für andere Städte, inwiefern das eben eine Art Folie wäre, die andere Städte kopieren könnten. Es war auch ein großes Vergnügen, zweimal live vor euch den Podcast produzieren zu können und anschließend, das war ja jeweils nicht auf der Aufnahme, auch mit euch noch zu diskutieren. Also diese Live-Aufnahmen werden wir ganz sicher beibehalten, auch bei den kommenden Serien. Wir bedanken uns ganz herzlich bei der Christoph-Merian-Stiftung, die diese Episoden mit einem großzügigen Beitrag unterstützt hat. Und wir danken natürlich auch allen unseren Spenderinnen und GönnerInnen, die uns unterstützen.
Genau. Gerne könnt ihr auf den Knopf Unterstützen auf unserer Webseite klicken. Das ist alles ganz selbsterklärend. Vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Ja, und in der nächsten Episode, da spreche ich, Südblies, mit dir, Christoph, über deinen neuen Roman. Nennt mich Wellenkamm heißt der ist gerade eben erschienen. Das ist ein Roman, der mit dem Klima zu tun hat, aber nicht nur.
Genau, es ist eben kein Klimaroman, sondern es ist ein Roman, der eben eher so in Richtung einer Sozialutopie geht, also gewissermaßen Lena mal 100, Lena mal 1000. Wir öffnen damit eine kleine Serie unter dem Titel Zukunftdenken. Das sind insgesamt 4 Gespräche. Wir möchten gerne Gespräche führen mit der Wissenschaftshistorikerin Kirsten Meyer zum kleinen, aber sehr feinen Buch Besser um die Zukunft streiten, so ist der Titel. Wir sprechen mit Ina Kuhn zu ihrem Forschungsprojekt über die Voraussetzungen für das Zukünftige. Und wir hoffen, dass wir mit Rebecca Solnit sprechen können, mit der amerikanischen Aktivistin und Autorin zu ihrem Buch The Beginning Comes After the End.
Wir starten in einem Monat. Treibhaus, der Klimapodcast. Wie immer am letzten Freitag des Monats. Eine Produktion von Podcast Lab mit Samuel Schlafly, Esther Petsche, Oliver Christe, Lena Schubert und Anna-Ida Fierz. Mit der Musik von Lukas Fretz und mit mir, Lilla Gurtner.
Und mit mir, Christoph Keller. Ihr findet uns auf www.treibhauspodcast.ch und überall, wo es gute Podcasts gibt, auch auf www.podcastlab.ch und immer am dritten Wochenende des Monats on air auf Radio X und wir sind auch auf Instagram und auf LinkedIn. Und wie immer am Ende dieser Hinweis, wenn euch Treibhaus gefällt, wenn ihr Anregungen habt oder Kritik, schreibt uns auf mail@treibhauspodcast.ch.